Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach spezial mit dem Markus Somm und dem Martin Schlumpf. Hoi Martin, danke, dass du dabei bist.
Hallo Markus, danke auch.
Der Martin Schlumpf muss man natürlich im normalen Nebelspalter-Leser nicht vorstellen. Der Martin Schlumpf hat lange bei unseren Kolumnen viel beachtete Kolumnen geschrieben, immer auch verbunden mit einer Grafik. Und er ist sicher einer der besten Kenner von der schweizerischen Energiepolitik und hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Und das wollen wir heute ein bisschen besprechen, ein bisschen diskutieren. Das ist das neue Buch. Das könnt ihr sofort kaufen. Ihr müsst sofort kaufen. Alle Leute, die ein kleines Gefühl haben, in der Energiepolitik müssen wir eine Wende haben. Eine Wende weg von der Energiewende. Die müssen das Buch lesen. Es ist sehr gut. Es ist gut geschrieben, anschaulich geschrieben. Man kommt gut raus. Ihr seid nachher bestens informiert. Gut. Martin, vielleicht einfach mal die banale erste Frage. Du bist ja von der Ausbildung her nicht Physiker, nicht Geologe, nicht Chemiker, nicht Mathematiker, nicht Ingenieur, sondern Musikprofessor. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dass Energie und Energiepolitik dich so bewegt, dass du eigentlich, muss man jetzt langsam sagen, die grösste Zeit jetzt eigentlich investierst in das?
Also ich bin schon immer ein politischer Mensch gewesen, sage ich mal. Es interessiert mich einfach, was rund um mich herum passiert. Und das geht ja weit über Musik aus. Und das hat eigentlich fast mein ganzes Leben dazu geführt, dass ich immer auch wieder eben mit Energie, mit Umwelt und all diesen Fragen auseinandergesetzt habe. Und Energie ist mir dann besonders wichtig geworden, weil das einfach, es ist das A und so von unserem Wohlstand, der davon abhängt. Und aus all diesen Gründen bin ich dann immer mehr, einfach habe ich mich mit Energie auseinandergesetzt. Und ich bin noch ein Analytiker, muss ich sagen, auch als Musiker. Und das bin ich halt dann eben auch in der Energiepolitik. Und ich glaube, das ist wichtig.
Jetzt ist das natürlich ein Buch, das für uns, und das sage ich jetzt den Nebelspalter, natürlich wirklich Balsam ist. Balsam. Weil du tust viel analysieren, warum wir ein Energieproblem haben. Wir können darauf sprechen, was das ist. Und am Schluss kommst du natürlich auf Atom, Atom, Atom. Das ist unsere einzige Hoffnung, Alternative, beste Lösung. Wir wollen das ein bisschen in dem Gespräch herleiten und fangen mal an mit dem ersten grossen Problem, das wir haben, seit wir die Energiewende vollzogen haben oder so gemacht haben. Und das ist nämlich das Stromloch im Winter. Wir haben einfach zu wenig Strom im Winter. Ja, Martin, beschreib's. Warum und wie sieht das aus?
Ja, also wenn man schon jetzt den Status quo anschaut, kann man ja in den Statistiken ablesen, dass wir im Winter immer mehr Strom importieren. Also wir müssen einfach noch zusätzlich importieren. Also wir haben schon jetzt eine Winterlücke. Und der Grund für die Lücken ist, dass wir im Winter mehr Strom brauchen. Also mit den Heizungen und all diesen Sachen, das sind alles auch Fakten. Und was die Leute eher weniger wissen, ist, dass die Wasserkraft, die ja die Hauptstromquelle ist bei uns im Land, dass die Wasserkraft im Winter auch weniger liefert als im Sommer. Also die Wasserkraft hat eine leichte Winterschwäche, sage ich jetzt mal dem. Und jetzt mit der Energiewende natürlich zusammen, wenn wir dann stark auf die Erneuerbaren setzen und dort und vor allem eben auf Solaranlagen und Solarstrom hat dann eine markante Winterschwäche. Und dann wird es dramatisch sozusagen.
Und jetzt einfach, dass das richtig ist und du musst es jetzt bestätigen, weil ich hoffe, dass ich es richtig sage. Wir haben, bevor wir die Energiewende gemacht haben, die Doris Leuthard so toll gefunden hat, haben wir keine Stromlücke gehabt im Winter. Im Gegenteil, wir haben sogar noch Strom können exportieren. Trifft das zu?
Ja, das wird lang zutroffen, das stimmt schon. Dann hat der Verbrauch auch ein bisschen zugenommen. Also man kann sagen, eben die Winterschwäche, die wir jetzt im Winter haben, es ist nicht regelmäßig, es ist sehr von den Temperaturen dann im Winter abhängig. Aber die ist überhaupt kein Problem. Die könnten wir bestens managen. Es ist wirklich das Problem, dass wir die jetzt wollen oder hoffentlich nicht wollen, massiv vergrössern.
Und eben, wir haben jetzt das Problem deswegen, weil wir auf Erneuerbare hat wollen umsteigen wollen, ums Verrecken. Man hat früher einen, meiner Meinung nach, idealen Mix gehabt zwischen Wasserkraft und Atomkraft. In der Schweiz 40% von unserem Bedarf war Atomkraft und 60% war Wasser. Und wie gesagt, wir haben regelmässig exportiert früher, in der guten alten Zeit, 70er, 80er, 90er Jahre, haben wir noch exportiert. Das war kein Problem gewesen. Und wenn wir natürlich jetzt zum Beispiel Kaiserauge gebaut hätten, hätten wir auch jetzt 0,0 Problem. Jetzt gehen wir einmal die Alternativen durch, weil das ist ja der Witz von der Energiewende, dass man gesagt hat, wir brauchen erneuerbare Energien, weil wir haben den Klimawandel, wir müssen die CO2-Emissionen reduzieren. Auch ein eigenartiges Ziel, weil unsere Stromproduktion ist schon weitgehend CO2-frei gewesen. Man hätte, also wegen Klimawandel hätte man gar nichts müssen machen an dem Mix. Das finde ich fast das Ironischste an dieser ganzen Geschichte. Aber gehen wir mal die Optionen durch. Jetzt zuerst einmal Photovoltaik, das ist etwas, was sehr, sehr beliebt ist. Was musst du zu dem sagen? Ist das eine Lösung? Ist es keine Lösung? Peter Bodemann, ehemaliger SP-Präsident und ja, Wirbelkopf aus dem Wallis, behauptet immer, man kann mit alpinen Solaranlagen das Problem lösen. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, das ist nicht wahr. Also eben, wenn man sich auf den Winter konzentriert, und ich habe jetzt extra ein Buch geschrieben sogar, wo nur über die Winterproblematik mit der sich beschäftigt. Ich muss das vielleicht noch präzisieren. In meinem Buch ist der Winter nur ein viermonatiger Winter, nämlich nur vom November bis in Februar. Und dann ist das Problem natürlich schärfer erfasst. Aber man muss sogar dann noch sagen, im Grunde genommen müssen wir den Januar anschauen, dann wäre es noch mal schlimmer. Also das ist das Erste. Und jetzt, wenn man schaut, wie eben Solaranlagen, also PV-Anlagen im Winter Strom produzieren, dann ist das eine miserable Arbeitsauslastung, die sie haben. Also im Winter, ganz generell gesagt, wenn man jetzt wieder von diesen Winter und Sommer generell vergleicht, im Winter ist es 5-mal weniger Strom, wo Solaranlagen produzieren. Die Arbeitsauslastung ist auf 4% unten. Also das muss man vielleicht mit Kernenergie vergleichen.
Einfach, dass man schnell versteht, oder? Der Grund ist einfach, die Tage sind kürzer im Winter. Das ist relativ banal. Also, es hat weniger Licht. Aber das Wetter ist auch noch schlechter. Also, das Häufige natürlich bedeckt und so weiter. Das ist der Hauptgrund. Sehe ich das richtig?
Natürlich, selbstverständlich. Der Sonnenstand ist ganz anders. Eben, die Tage sind ganz kurz. Es ist noch ein Drittel Zeit vom ganzen 24-Stunden-Tag. Und eben, der Effekt ist dramatisch. Also, vielleicht, die Arbeitsauslastung ist eigentlich das Kriterium, das ich in meinem Buch brauche, als Kriterium für eine Arbeitseffizienz von einem Stromerzeuger. Also, die Arbeitsauslastung ist nichts anderes als ein Stromerzeuger hat eine installierte Leistung. Und wenn die installierte Leistung zu 100% gebraucht wird, ist das optimal. Das macht kein Stromerzeuger auf längere Zeit. Aber Kernenergie in einem Wintermonat tatsächlich, dort ist es 100%ig. Also das Kernkraftwerk läuft ja Tag und Nacht, hat eine 100% Auslastung. Eine Solaranlage im Durchschnitt von einem Wintermonat hat 4%. Das ist fast nichts mehr. Das ist eigentlich die wichtigste Zahl. Ist immer ein bisschen schwierig, das...
Das ist auch wichtig, oder? Weil nämlich sehr viele Leute, die Fan sind von Solar oder sonst vom Wind, immer von der installierten Leistung reden. Und dann immer sagen, ja, das ist ja irrsinnig, wir haben schon so hohe Prozentzahl, wo installierte Leistung ist. Häufig sagen sie natürlich nicht einmal installiert. Aber das ist ganz wichtig, das ist der Grund, warum die Statistiken, die ihr einmal leset und hört in den Medien, aber leider auch vom Bundesamt für Energie, so irreführend sind.
Ganz richtig, ja. Also vielleicht noch zur Erläuterung von dem, wenn wir jetzt den Stromverbrauch anschauen im Winter, dann es ist gleich wie, der Stromverbrauch hat irgendeine Höhe. Die installierte Leistung von der PV-Anlage schon heute in der Schweiz ist grösser. Also wenn die würden zu 100% Leistung erbringen, dann wäre der ganze Stromverbrauch deckt allein durch die Solaranlagen. Kernenergie hat viel, viel weniger Leistung und liefert eben zu 100% unwahrscheinlich viel mehr. Das ist enorm wichtig.
Und jetzt beim Wind ist eigentlich genau das Gleiche. Ist auch Flatterstrom, ist auch volatil. Es windet halt einmal, wann nicht. Jetzt kann man aber sagen, gut, im Winter sollte es doch mehr winden. Was ist das Problem beim Winter, Winterkraft, nein, bei der Windkraft?
Ja, also das ist aber schon richtig. Die Windenergie produziert mehr im Winter. Das ist ganz klar. Das ist ganz anders als bei der Solarenergie. Aber wie du gesagt hast, auch ein Windrad stellt halt ab, wenn der Wind nicht bläst. Und es ist überhaupt keine Zuverlässigkeit, keine Steuerbarkeit da. Aber er wird Windräder im Jahresdurchschnitt bringen, der mehr im Winter als im Sommer. Das stimmt schon auch. Aber wie gesagt, das nützt nichts, wenn die abstellen, muss man gleich Backup haben und so weiter.
Jetzt ist die grosse Hoffnung natürlich auch da, dass man mit der Wasserkraft etwas könnte machen, weil die Wasserkraft hat sich auch eindeutig bewährt. Wir haben seit 100 Jahren viel Wasserkraftwerke in der Schweiz. Das war eine der grossen Leistungen von unseren Vorfahren. Kann man denn nicht einfach die Wasserkraft mehr ausbauen an zwei Täler füllen und dann hätten wir das Problem gelöst?
Ja, wenn es so wäre, schon. Also die Wasserkraft wäre optimal, wenn wir noch mehr machen können. Und sie ist schon optimal für uns. Aber man hat halt praktisch alles schon ausgebaut. Oder man muss sagen, wir haben alles ausgebaut, was wir brauchen können. Und das sind Peanuts, über die wir jetzt noch streiten. Also der runde Tisch der Wasserkraft, das soll ja 2 Terawattstunden im Winter zusätzlich geben. Und dann weiss man noch, dass mit Restwassermengen und zusätzlichen Auflagen, die wir haben, das praktisch auch nicht einmal realisierbar ist. Aber uns fehlen im Winter, also nach meinen Berechnungen, 16 Terawattstunden. Und die zwei, also die sind sowieso nicht realistisch. Mit Wasser können wir es einfach nicht machen, obwohl es optimal wäre. Wir haben alles schon gebaut.
Jetzt, grosse Hoffnung hat man auch immer gelegt, die sogenannte Wasserstoff. Kraft, wenn man das so sagen würde, oder? Und sagt, das ist irrsinnig, dann könnte man Wasserstoff vielleicht in der Wüste herstellen mit Solarzellen und dann das auf Europa führen. Ist das keine gute Idee?
Ja, das gehe ich jetzt nicht durch in meinem Buch, sondern ich tue den Wasserstoff dann so anschauen, wie wir ihn bei uns selber machen müssten. Wir müssen einfach noch viel mehr überschüssigen Solarstrom mit Elektrolyseuren zuerst also in Wasserstoff umwandeln, dann muss man das speichern und am Schluss muss man es rückverstromen wieder in einem Kraftwerk. Und wenn man das anschaut, eben, es braucht unwahrscheinlich viel Solarstrom nochmal dazu, zu dem, was wir schon im Ausbau bis 2050 geplant haben. Das ist völlig unrealistisch, der erste Punkt. Da braucht man einen Haufen Elektrolyseure. Da braucht man noch einen Haufen Batterien, dass man den Strom glätten kann. Und jetzt kommt der Hauptknackpunkt. Wir brauchen eine Speicherung. Und für solche Mengen gibt es nur Kavernenspeicherung. Und da braucht es Salzkavernen. Also eben geologische Formationen, wo das überhaupt möglich ist in diesem Umfang. Und die Schweiz hat nichts von dem. Deutschland hat so, Frankreich gibt Salzstöcke, wo jetzt schon gebraucht werden. Wir haben das nicht. Wir können das also nicht speichern. Da gibt's keine Lösung. Und dann ist es einfach am Schluss, in meinem Buch rechne mit 60% Verlust, also in dem ganzen zweistufigen Prozess drin. Das ist sehr optimistisch gerechnet und so. Aber das ist ja eine Katastrophe, das Stromsystem. Also in dem Ausmaß, wo so viel verlöscht hat. Und entsprechend ist es horrend teuer, wirklich zu machen in der Schweiz.
Gut, es tut mir leid, ich muss es jetzt sagen, Atom. Es ist richtig, Martin, oder? Also wenn wir unseren Strombedarf sichern auf die Zukunft, müssen wir eigentlich Atomkraftwerke bauen.
Unbedingt, ja.
Sag mal die wichtigsten Argumente aus deiner Sicht.
Ja, eben. Also natürlich die Winter. Also wie ich schon vorher gesagt habe, das Atomkraftwerk im Normalzustand im Winter läuft jeder Stunde zu 100% von seiner Leistung. Etwas Besseres kann man nicht haben. Es ist ja steuerbar. Es ist ja immer da. Also man könnte sogar irgendwie, man kann regeln. Also viele Leute sagen, das ist ja nicht zu brauchen, weil man es nicht regeln kann. Man kann es schon regeln. Aber im Winter brauchen wir ja einfach mal den Bandstrom. Den muss man gar nicht regeln. Alle Spitzenschwankungen, die wir haben im Winter, kann man mit den Wasserkraftwerken, die wir haben, bestens regeln. Also die Atomenergie ist optimal. Und wir haben ja schon bestehende Kraftwerke. Und das Erste, was wir machen sollten, ist, die so lange laufen, wie es technisch möglich ist. Das ist auch die erste Forderung, eine von den ersten Forderungen, die ich dann in meinem Buch stelle. Aber das reicht nicht fürs Winterloch. stopfen und dann brauchen wir noch etwa zwei neue Kraftwerke, also grosse Kraftwerke. Ob es dann bis 2050 kleinere Kraftwerke gibt, hoffentlich gibt es das. Dann gibt es noch andere, bessere Optionen. All das insgesamt ist weitaus die günstigste Lösung, die wir in der Schweiz haben. Und ich tue im Buch, ich tue Flächen, den Flächenvergleich machen von allen Optionen und ich mache den Kostenvergleich. Und in beidem schneiden natürlich Kernenergie mit Abstand an der Spitze ab. Insbesondere bei der Fläche zum Beispiel. Wir sind ja ein dicht besiedeltes Land. Also die ganze Lösung mit den neuen Kernkraftwerken eingerechnet, braucht nicht einmal einen Quadratkilometer Fläche in der Schweiz. Solaranlagen braucht die 615 Quadratkilometer. Und alle anderen sind einfach schon dort. Es ist unwahrscheinlich viel schlechter als alles andere.
Sag mal, es wird ja immer wieder geredet, du hast es auch gesagt, neue Atomkraftwerke. Was ist zu erwarten technologisch bei der Atomtechnologie? Viele Leute wären sicher viel beruhigter, wenn man würde sagen, ja, wir kommen dann die Neuesten und die Besten über. Wie ist dort die Entwicklung?
Also es gibt eine grosse Entwicklung. Viele Länder haben ja jetzt auch umgestellt, also von ablehnender Haltung zu positiver Haltung. Und es gibt viele Start-ups, die neue Technologien, also eben in dem Bereich von der sogenannten SMR, den Small Modular Reactor, den Kleinreaktoren, versuchen vorwärts zu treiben. Es gibt noch keine richtigen Prototypen dort, also da nichts Falsches sagen, aber ab den 30er Jahren erwarten wir die. Aber vor allem die neueste Generation, die wir kaufen können, und da habe ich drei Optionen in meinem Buch beschrieben, also die könnten wir bestellen. Und die, also südkoreanische, amerikanische Modelle, europäische Modelle habe ich auch noch beschrieben, die könnten wir bauen. Die sind klar technologisch schon besser als die, die wir haben. Also die haben schon bessere Sicherheitsvorkehrungen, passive Sicherheitssysteme. Es ist noch nicht so weit, dass man den Abfall auch wieder verwerten kann. Das ist natürlich ein Traum, den wir hoffentlich auch noch mal schaffen, dass man quasi, ja, also es ist nicht gerade ein totales Recycling, aber dass man in dem Abfall, Uranabfall, wo wir ja vortrühren oder versorgen, steckt noch Haufen Energie, die wir auch wiederverwerten können. Und wenn sogar das noch gelingt, ja, dann wäre es fast der Idealzustand, das Paradies im Energiesystem.
Du sagst es richtig, oder? Man könnte eigentlich, ein bisschen zugespitzt gesagt, abstangen. Abstangen könnte man Atomkraftwerke jetzt kaufen von den Südkoreanern oder in Amerika. Wenn man jetzt das ganze Politische wegtun und die ganzen Bewilligungsverfahren, die ja wirklich sehr byzantinisch und komplex sind bei einem Atomkraftwerk, einfach reine Bauzeit, wenn ich jetzt heute in Südkorea ein Atomkraftwerk bestelle, wann geht das in Betrieb?
Also man kann es als schlecht auf die Schweiz übertragen, aber die sind ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten, haben ja Südkoreaner 4 solche neue Kraftwerke gebaut. Dort ist die Bauzeit 7 Jahre.
Also 7 Jahre.
Also 8 Jahre, ein bisschen schwanken, aber sagen wir mal 7 Jahre. Und, ja,
und wenn, das, wenn du jetzt der Bundesrat Rösti wärst und du hättest wirklich, aber wirklich Macht wie der Napoleon Bonaparte, du kannst machen, was du willst. Wie viele Atomkraftwerke würdest du jetzt bauen? Also wir haben 7 Jahre, würde das gehen. Wie viel müsste man haben, dass wir in den nächsten 30, 40 Jahren sehr ruhig schlafen können?
Also wenn man könnte Gösgen und Leibstadt bis 2050 laufen, das ist technisch möglich und das ist natürlich eben ein ganz wichtiger erster Vorschlag, den man realisieren sollte. Dann braucht es noch 2 Kernkraftwerke, neue. Also solche, die ich vorher beschrieben habe, die sind ungefähr so gross wie Leibstadt, also von der Leistung her. 2 derige brauchen wir noch, dann ist das abdeckt bis 2050. Das wäre eigentlich der ideale Zustand. Also das ist ja nicht so viel, oder?
Nein, und jetzt schnell noch die üblichen Argumente gegen die Atomkraftwerke. Also das erste ist natürlich der Abfall, das zweite ist Unfälle wie Fukushima oder Tschernobyl und das dritte sind Finanzierungsfragen. Sag ganz schnell, wie die 3 Argumente beurteilen sind.
Also die Abfallfrage ist absolut gelöst. Also ich sage dort immer, also die Abfälle, wo die Leute ja so Angst haben, wenn sie dann einmal im Boden vergraben sind, in einem Endlager, die haben ja dann Angst, wenn sie 700 Meter tief im Boden sind vor diesen Abfällen. Die stehen jetzt 2 Kilometer von uns da, wo ich wohne, in einer Halle, wo, also in einer offenen Halle, wo sogar Luftschlitz hat auf der Seite wegen der Lüftung. Und dort demonstriert niemand, dass man die sofort dort muss wegnehmen, weil es so gefährlich ist. Und noch dazu muss man noch sagen, sie sind jetzt noch gefährlicher als in 20 Jahren, weil ja Radioaktivität abklingt. Also das Abfallproblem in der Schweiz ist gelöst, technisch auf jeden Fall. Und,
aber ein Endlager haben wir noch nicht, das wollen sie jetzt machen, aber wir haben noch keins, oder?
Ja, das sind halt die politischen Fragen, wenn man das nicht kann, eben rational technisch anschauen kann. Da gibt es immer viele Leute, die sagen, ja, das ist gefährlich, gefährlich, gefährlich und so. Was eben real nicht der Fall ist.
Dann die Umfälle. Was ist von der Umfälle zu halten?
Ja, es ist also eigentlich, Tschernobyl kann man überhaupt nicht mit der Schweiz natürlich vergleichen. Das ist so eine andere Technologie, so eine andere Arbeitsmoral gewesen. Also das ist wirklich in der Schweiz, absolut, so etwas kann in der Schweiz nicht passieren. Fukushima könnte man vergleichen, aber in Fukushima hat es nicht einen Toten gegeben. Also wenn man immer, also aufgrund natürlich vom Kernkraftunfall, der Tsunami hat viele Tote hervorgerufen. Auch dort ist es eigentlich sogar fast ein gegenteiliger Beweis. Sogar dann, wenn es so schlimm ist, hat es kein Todesfall gegeben wegen dieser Technologie. Aber auch Fukushima ist geschlampert worden wie verrückt. Das kann man eins zu eins vergleichen mit der Schweiz. Und in der Schweiz wird alle die Sicherheitsvorkehrungen, die dort nötig wären, haben wir. Also das ist auch nicht vergleichbar.
Und das Letzte ist noch die Finanzierung. Viele Leute sagen, ja, das kann man gar nicht mehr finanzieren. Die Privatwirtschaft will das gar nicht finanzieren. Der Staat müsste das machen.
Ja, also bei der Finanzierung ist schon klar, eben so ein grosses Atomkraftwerk, Kernkraftwerk, kostet einen Haufen. Ich habe in meinem Buch 15 Milliarden eingesetzt. Ich rechne immer konservativ eigentlich rechnen. Und das ist eine riesen Investition. Und die Investoren haben natürlich auch noch Angst. Das ist ja eine Langzeitinvestition. Über Jahrzehnte. Und wenn sie befürchten, dass irgendeine Regulierung wieder geändert wird, dass man dann den Strom vielleicht nicht mehr braucht und nicht mehr abbringen kann, ist das nochmal einfach schwierig. Also man müsste schon der Investor, ich finde schon, der Staat sollte den Investoren eine Investitionsgarantie geben und allenfalls eine Stromabnahmegarantie. Weil also für das, was wir gewinnen daraus, müsste uns das schon der Preis wert sein.
Ich finde, man kann es auch aus einer ordnungspolitischen Perspektive sehr gut begründen, weil es sind alles politische Risiken. Wir reden nur von politischen Risiken. Aus politischen Gründen ist es heute so schwierig geworden, ein Kernkraftwerk in nützlicher Frist mit einer gewissen Verbindlichkeit zu bauen. Und das kommt alles von der Politik, die Unsicherheit. Das hat nichts zu tun mit der Technologie, es hat nichts zu tun mit den Investoren, es hat nichts zu tun mit dem ganzen Energiemarkt. Nein, es ist nur politisch. Und von dem her muss ich sagen, dann soll der Staat das auch garantieren. Wenn er schon politisch so ein Chaos auslöst und Politiker einfach nicht anbringen, dass die Leute sich können überzeugen lassen von etwas, wo so ein No-Brainer ist. Das muss man jetzt einfach sagen. Ein No-Brainer ist, gerade für die Leute, die den Klimawandel für sehr, sehr ernsthaft anschauen, ist die einzige Alternative, CO2-frei Strom herzustellen. Und wir wissen, mit KI, mit Elektromobilität, ich meine, der Strombedarf wird extrem noch wachsen. Wir reden jetzt von einem Strombedarf, den wir heute haben, den wir uns gar nicht vorstellen können, wie das in 10 oder 15 Jahren ist. Sehen Sie das richtig?
Ja, das ist richtig. Also den Strombedarf habe ich ja ausgerechnet. Also, ja, ich habe die Rechnungen gemacht, wie das 2050 könnte aussehen, und habe das konservativ gemacht. Aber noch ein wichtiger Punkt zu den Kosten ist schon auch noch, also auch eben, wenn es teuer ist im Moment, ist Kernenergie ist die billigste Variante trotzdem von allen. Also, weil man rechnet, und da ist nicht einmal gerechnet, dass man bei den Erneuerbaren noch muss eben für Speicher zusätzlich zahlen, für Backup zusätzlich zahlen und für Netzanpassungen zusätzlich zahlen. Das wird ja normalerweise nicht eingerechnet. Also es ist ja dennoch die billigste Variante.
Gut, also Atom, Atom, Atom. Martin Schlumpf, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich zeige es Ihnen, ist das Buch, das ihr jetzt könnt bestellen oder könnt kaufen in eurem Buchladen. Das ist, also ich habe es wirklich mit grossem Gewinn gelesen. Es ist wirklich sehr gut. Martin hat schon vorher Bücher geschrieben über das Thema, aber das ist jetzt wieder ein ganz gutes. Es ist aktuell, die Zahlen sind aktuell. Wenn ihr nachher wollt, in der energiepolitischen Debatte können mitreden, dann habt ihr am besten das Buch vorher gelesen. Martin, danke vielmals für das Gespräch. Und ich wünsche natürlich viel Erfolg mit dem Buch, weil es ist wichtig, dass die Kenntnis, die Einsichten, die du hier gut begründen, und ich würde es noch betonen, mit vielen Fakten und mit vielen Zahlen unterlegt. Das ist nicht einfach irgendwie Meinungsjournalismus, das sind Fakten. Es ist sehr ein überzeugendes Buch und von dem her ist etwas Gutes gelungen und deshalb viel Erfolg noch weiter. Danke vielmals. Und das ist es auf Bern einfach, speziell mit dem Martin Schlumpf, Autor von einem neuen Buch über die Energiepolitik. Wir hören uns wieder, sobald wie möglich. Das ist jetzt nicht datiert. Ihr seht dann, wie das ausgestrahlt ist. Und was vor allem wichtig ist, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr Atomkraft etwas vom Besten findet, was es gibt. In dem Sinn, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Das ist Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch